RBB Kultur. Kulturtermin.
Wir stehen jetzt hier an einer sogenannten Handschuhbox, einer Glovebox. Das ist im Prinzip ein großer Metallkasten, der vorne eine durchsichtige Scheibe hat. Und in dieser Scheibe sind zwei große Löcher drin, an denen zwei große Handschuhe angebracht sind.
Die Ingenieurin Sonja Joost deutet auf zwei schwarze Plastikausstülpungen, die aus den beiden Löchern wie längliche, mäßig gefüllte Luftballons aus der Box herausragen. Um in dem Kasten arbeiten zu können, muss man hier seine Finger reinstecken. Joost ist die Chefin von Dexlecam, einer jungen Start-up-Firma im Chemiebereich mit insgesamt 10 Mitarbeitern. Der Glaskasten vor ihr ist mit Stickstoff gefüllt. Nach Möglichkeit soll kein Sauerstoff in die Box gelangen, was allerdings gar nicht so leicht zu erreichen ist.
Man hat hier zum Beispiel einen Sauerstoffsensor, woran man messen kann, wie der Sauerstoffpegel da drin ist. Da arbeiten wir und stellen verschiedene Katalysatoren her, die wir benötigen, die wir testen, aber lagern auch anderes Material drin, was sauerstoffempfindlich ist.
Dexlecam entwickelt Verfahren für die Chemieproduktion, zumeist für große Unternehmen aus der Pharmabranche. Dexlecam verkauft keine Stoffe oder Produkte, sondern Ideen. Ideen, die das Potenzial haben, die chemische Industrie zu revolutionieren und umweltfreundlicher zu machen.
Auf jeden Fall ließen sich ganz viele Produktionsverfahren zur Herstellung von Chemikalien heute schon viel nachhaltiger gestalten, viel grüner.
Erklärt Dexlecam-Chefin Sonja Joost. Und sie macht es selber vor. 3 Jahre stand sie fast täglich in einem Labor der TU Berlin. In einem Alter, in dem andere Partys feiern. Es war eine Zeit endloser Versuche, tagsüber Schutzbrille und weißer Kittel, nachts oft wenig Schlaf. Alles, um herauszufinden, ob sich Erdöl aus der Arzneimittelproduktion verbannen lässt.
Ich habe hier in Berlin am Exzellenzcluster für Katalyse geforscht, habe da eine Erfindung getätigt, herausgefunden, wie man Komplexarzneimittel auch in Wasser herstellen kann. Weil nach Stand der Technik ging das nicht. Man braucht so teure Edelmetallkatalysatoren dafür, die in Wasser nach aktuellen Publikationen eben nicht aktiv waren.
Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion einleiten oder beschleunigen kann, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Die Katalysatoren, von denen Sonja Joost hier spricht, sind Stoffe wie Iridium, Rhodium oder Palladium. Bisher wurden diese Metalle nur in erdölbasierten Lösungsmitteln eingesetzt. Deswegen verbraucht die Arzneimittelproduktion bis heute große Mengen an Erdöl. Genauer gesagt, um eine einzige Tonne Arzneiwirkstoff herzustellen, verschlingt das Produktionsverfahren mehrere hundert Tonnen Chemikalien, fast ausschließlich fossile Rohstoffe. Sogar die Arzneiwirkstoffe selbst werden aus Rohöl gewonnen.
Und ich habe herausgefunden, wie man diese Katalysatoren in Wasser doch aktiv halten kann bzw. reaktivieren kann. Und auf einmal konnte man damit dann auch in Wasser produzieren. Und das war so die Idee, wo ich mir gedacht habe, okay, bevor das jetzt in irgendeiner Schublade landet, könnte ich ja auch versuchen, das weiterzuentwickeln.
Eine Erfindung, die die Kosten senkt und Tonnen giftiger Abfälle einspart. Viele solcher Ideen verstauben heute noch in irgendwelchen Schubladen, weil niemand die Geduld bzw. das Geld oder die Risikobereitschaft aufbringt, sie in der Chemieproduktion tatsächlich auch einzusetzen. Dafür ist Erdöl schlicht immer noch zu billig. Schwer vermittelbar, findet das Sonja Joost.
Es werden jeden Tag unglaubliche wissenschaftliche Erfindungen getätigt. Wenn Sie sich mal die wissenschaftlichen Journals angucken von der angewandten Chemie, Nature, Science, am Ende landet davon aber nur ein Bruchteil im Markt. Und das ist nicht, dass sie wissenschaftlich nicht gut sind, sondern man muss sie erstmal weiterentwickeln und dann halt auch schauen, kriege ich eine technische Machbarkeit hin.
Erfindungen, die Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden, können sich nur durchsetzen, wenn sie sich mit einem vertretbaren Aufwand in die Produktionsprozesse integrieren lassen. Nur dann hat die grüne Chemie eine Chance. Aber was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff, der fast schon wie ein Biosiegel klingt?
Das mit der Farbe grün zu bezeichnen, ist sicherlich nicht ganz passend. Besser spricht man da natürlich von einer nachhaltigen Chemie.
Sagt Reinhard Schomecker. Er lehrt als Professor für technische Chemie an der Technischen Universität Berlin und hat auch Sonja Joost mit ausgebildet.
Natürlich ist mit einer grünen Chemie eine Chemie gemeint, die sich im Sinne einer Nachhaltigkeit um ihre Produkte und auch um die Folgen der Produktnutzung Gedanken macht.
Reinhard Schomecker und sein Institut orientieren sich dabei an den 12 Prinzipien für grüne Chemie. Diese 12 Prinzipien haben zwei amerikanische Wissenschaftler vor einigen Jahren aufgestellt. Für die Chemiker an der TU und auch anderswo gelten sie wie eine Art Grundgesetz für die Chemieproduktion, damit sie das Label grün verdient.
Dazu gehört eben vor allem, dass man Abfälle vermeidet, dass man sich also Synthesestrategien überlegt, die ohne Abfälle auskommen, dass man eben möglichst alle Atome in den Rohstoffen, auch in den Produkten wiederfindet. Das ist in vielen Produkten, die heute hergestellt werden, nicht der Fall. Die sind einfach mit Nebenprodukten verbunden, die dann aufwendig entsorgt werden müssen.
Wenn alle eingesetzten Rohstoffe später auch im Produkt, beispielsweise in einem Kunststoff, enthalten sind, sprechen die Chemiker von Atomökonomie. Des Weiteren verlangen die 12 Prinzipien für grüne Chemie, weniger giftige Chemikalien zu verwenden, auch Lösungsmittel und Hilfsstoffe sollen möglichst ungefährlich sein, ergänzt Reinhard Schomecker.
Kaum eine Reaktion läuft so ab, dass genau das eine Produkt entsteht, das man haben will. Oft laufen Reaktionen so, dass neben der Hauptreaktion auch noch Nebenreaktionen passieren. Dann kriege ich oft eine Sammlung von Produkten. Das, was ich haben will, ist eins davon, das muss ich dann noch heraussuchen. Herausfiltrieren, destillieren, wie auch immer ich es trennen kann. Und den Rest schmeiße ich dann weg.
An dieser Stelle kommen die Katalysatoren ins Spiel. Denn mit ihnen lässt sich die Auswahl der Endprodukte verengen.
Wenn ich jetzt aber einen Katalysator entwickle, der nur das Wunschprodukt aus meinen Rohstoffen macht, dann vermeide ich die Abfälle. Und dann steigere ich eben neben der Wirtschaftlichkeit auch die Umweltverträglichkeit.
Solche spezifischen Katalysatoren zu entwickeln, ist eines der wichtigen Forschungsgebiete beim Exzellenzcluster UNICAT an der Technischen Universität Berlin. Schomecker sitzt im Vorstand des Clusters. UNICAT ist eine Abkürzung für Unifying Concepts in Catalysis, auf Deutsch also Katalysekonzepte zusammenführen.
Man kann Produkte auf unterschiedlichen Wegen aus unterschiedlichen Rohstoffen herstellen. Wenn ich einfach nur den kürzesten Weg zu dem Produkt, der vielleicht auch am wirtschaftlichsten ist, beschreite, dann tue ich das manchmal, indem ich eine Menge an Risiken in Kauf nehme. Und es gibt etwas kompliziertere Wege, die vielleicht neue Katalysatoren benötigen, die aber sehr viel atomökonomischer sind und keine Abfallstoffe produzieren oder nur sehr wenig.
Diese Wege will man bei UNICAT finden. Ein Exzellenzcluster ist ein Zusammenschluss mehrerer ausgezeichneter Wissenschaftler oder Institute. Hier wird fachübergreifend zu Themen mit einer besonderen gesellschaftlichen Bedeutung geforscht. Daher werden die Cluster staatlich gefördert.
Wir haben am Institut oder im gesamten Exzellenzcluster ungefähr 250 Nachwuchswissenschaftler. Die haben ganz unterschiedliche Karriereziele. Da sind einige dabei, die wollen Hochschullehrer werden, wie ich selber. Andere möchten einen Job in der Industrie haben, der gut bezahlt wird. Und dann gibt es einige, die interessante Ideen haben, wo sie aber sehen, dass sie die weder als Hochschullehrer noch als Mitarbeiter eines etablierten Unternehmens realisieren können. Und die kommen dann auf die Idee und sagen, da baue ich mir doch meinen Arbeitsplatz selber. Sprich, ich gründe ein Unternehmen, das meine Produktidee oder meine Dienstleistungsidee dann vermarktet.
Ausgründungen im Chemiebereich sind anspruchsvoller als die meisten anderen Start-ups, die häufig lediglich einen Rechner benötigen. Um ihre Geschäftsidee zu vertiefen, brauchen die Absolventen eines Chemiestudiums zusätzlich einen Laborplatz. Weil sich den kaum jemand leisten kann, stellt die TU diese Plätze jungen Gründern eine Zeit lang zur Verfügung. Etwa 8 solcher Plätze befinden sich in einem Container im Hof hinter dem Chemiegebäude. Reinhard Schomecker deutet auf eine Scheibe, die hinter einer Laborbank angebracht ist.
Da drin können jetzt Versuchsaufbauten erstellt werden und da kann sicher mit Lösungsmitteln und auch gefährlicheren Stoffen gearbeitet werden. Und die anderen Tische hier sind normale Laborbänke, auf denen Analysengeräte stehen. Im einfachsten Fall eine Waage, hier ein elektrochemischer Aufbau. Dort können Proben vorbereitet werden oder nachbereitet werden, um dann anschließend die Untersuchung, die für die Beurteilung der Produktqualität wichtig ist, dann daran durchzuführen.
Es ist ruhig an der TU an diesem heißen Nachmittag kurz vor den Semesterferien. Nur wenige Studierende sind auf den Fluren unterwegs. Reinhard Schomecker setzt sich in seinem nicht klimatisierten Büro an einen großen Schreibtisch aus Holz. Der Tisch hat schon mehreren Professorengenerationen als Schreibunterlage gedient. In seiner Schlichtheit erscheint das Büro wie der richtige Ort, um eine Generation von Chemikern auszubilden, die der Nachhaltigkeit verpflichtet sind.
Die TU hat sich das Thema Ausgründung und Technologietransfer als ein ganz wichtiges Thema auf die Fahnen geschrieben und darum unterstützt unsere Universität die Ausgründung von Unternehmen sehr stark. Und als wichtigste Infrastruktur dafür haben wir das Center for Entrepreneurship. Dort lernen junge Leute, was zu einem Geschäftsmodell, was zur Gründung einer Firma dazugehört. Dort bekommen sie die Unterstützung, um an Investoren zu kommen, damit sie ihr Unternehmen, ihr Geschäft überhaupt aufbauen können.
Eine Förderung, die sich längst nicht jede Universität leisten kann. Reinhard Schomecker und seine Kollegen haben dabei vor allem junge Menschen im Auge, die sich einer ökologischeren Chemie verschrieben haben.
Mehrere Arbeitsgruppen hier an der TU forschen auf dem Gebiet der Photokatalyse. Also es wird Licht benutzt, um chemische Reaktionen zu ermöglichen, vor allem die Energie des Lichtes, um die Reaktionen zu treiben. Und dabei kann man entweder Wasser spalten, um Wasserstoff zu erzeugen, oder CO2 reduzieren, um CO2 wieder nutzbar zu machen. Aber man kann auch einfach Stoffe zersetzen.
Bei diesem Projekt geht es darum, die Abwasserreinigung zu verbessern. An der Entwicklung ist Schomecker mit weiteren Kollegen selbst beteiligt. In einem Klärwerk durchläuft Abwasser 3 Stufen. Eine mechanische, bei der Partikel herausgefiltert werden, dann eine biologische, wo Mikroorganismen Problemstoffe zerlegen und auffressen. Zuletzt erfolgt eine chemische Behandlung mit Oxidationsmitteln. Trotzdem verbleiben am Ende gelöste Mikroschadstoffe im Wasser, die sehr schwer zu zersetzen sind. Dazu gehören vor allem Medikamentenrückstände.
Unsere Idee ist es, solche Medikamentenrückstände durch eine zusätzliche chemische Stufe zu zerstören, indem wir auf der einen Seite die Energie des Lichtes nehmen, um sie dann vollständig in CO2 und Wasser zu zersetzen. Also im Prinzip im Wasser eine Verbrennung dieser Stoffe durchzuführen. Und dafür haben Mitarbeiter von uns einen Photokatalysator entwickelt.
Ob diese Art der Abwasserreinigung eines Tages tatsächlich in den Klärwerken angewandt wird, ist allerdings völlig unklar.
Der Weg von der Idee zum Produkt dauert einfach lange. Und dabei kann einem schnell die Luft ausgehen. Im Wesentlichen ist das ein Geldproblem. Chemische Entwicklungen dauern häufig 10 bis 15 Jahre. Und um das zu finanzieren, braucht man einfach den langen Atem, den häufig nur große Unternehmen haben.
Und die scheuen häufig das Risiko. Denn den Konzernchefs geht es vor allem darum, dass neu entwickelte Produkte möglichst schnell Gewinne abwerfen. Time to market heißt das in der Fachsprache. Von den großen Chemieunternehmen sitzen viele in Deutschland. Nach Dow DuPont aus den USA ist die deutsche BASF das zweitgrößte Chemieunternehmen der Welt. Auch Bayer, die Linde AG, Fresenius, Henkel, Böhringer Ingelheim und Merck spielen auf den vorderen Plätzen mit. Die chemisch-pharmazeutische Industrie beschäftigt in Deutschland fast 500.000 Menschen, viele davon auch in kleineren mittelständischen Unternehmen. Ihre Produktpalette reicht von Kosmetika über Medikamente, Kunststoffe und Düngemittel, wobei die meisten chemischen Produkte in anderen Industriezweigen, zum Beispiel der Auto- und Verpackungsindustrie, weiterverarbeitet werden. Deutschland gilt daher als die drittgrößte Chemienation der Welt, sagt Sonja Joost.
Wir stehen immer so ein bisschen im Wettkampf mit Japan. Mal sind wir auf Platz 4, mal auf Platz 3, aber insgesamt stehen wir schon richtig gut da. Und ja, wenn wir in ein paar Jahren nicht dastehen wollen, wo die deutsche Automobilindustrie heute steht, können wir gar nicht anders, als nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen anfangen, da die Weichen zu stellen.
Nämlich die Weichen für eine grüne, besser nachhaltige Chemiewende. Eine Wende, an der die Großen der Branche längst arbeiten. Das sagt jedenfalls Gerd Romanowski, Geschäftsführer für Wissenschaft, Technik und Umwelt im Verband der chemischen Industrie.
Man kann sagen, dass praktisch alle Unternehmen der Chemieindustrie intensiv an Nachhaltigkeitskonzepten für ihre Produkte und Verfahren arbeiten. Das ist ja jetzt kein neues Thema für die Unternehmen, sondern an der Energieeffizienz, an dem Ziel, weniger Nebenprodukte zu erzeugen, weniger Abfälle zu erzeugen und die Abwärme, die entsteht, besser zu nutzen für andere Prozesse. Da arbeiten die Unternehmen ja schon lange, schon seit Jahrzehnten und das ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
Im Jahr 2013 hat die deutsche Chemieindustrie eine eigene Nachhaltigkeitsinitiative aufgelegt. Die Leitlinien klingen allerdings vage. Es geht um den Schutz von Mensch und Umwelt und um gute Arbeitsbedingungen. aber auch die globale Wettbewerbsfähigkeit ist in den Leitlinien fest verankert. Gerd Romanowski hat bereits konkrete Erfolge vorzuweisen.
Die deutsche Chemieindustrie hat das sogenannte Verbundkonzept erfunden. Dort wird also an den größeren Standorten zumindest das Abfallprodukt aus dem einen Prozess als Ausgangsprodukt für den nächsten Prozess eingesetzt. Es wird Abwärme genutzt, es wird Kühlenergie genutzt. Nur ein Beispiel mal zum Energieverbrauch. Wir haben seit 1990 die Produktion in der deutschen Chemie um 70% gesteigert. Aber der Energieverbrauch ist um 14% absolut zurückgegangen und die Treibhausgasemissionen um fast um 50%.
Im Bereich Klimaschutz hat die Branche sehr viel Ehrgeiz bewiesen. Darüber hinaus sucht die Chemieindustrie permanent Nachwuchs und sie lässt sich die Nachwuchsförderung auch einiges kosten. Angefangen bei Materialien für den Schulunterricht, der Kinder für das Fach begeistern soll, über Stipendien für Doktoranden bis zu Forschungsmitteln. Seit Anfang des Jahres betreibt der Verband Chemische Industrie sogar ein Forum für Start-ups, das den Gründungsprozess junger Unternehmer unterstützen will. Und auch für Innovationen im Bereich Umweltschutz sei man offen, so Romanowski.
Diese Veränderungen, die stattfinden, die können nicht auch von heute auf morgen stattfinden. Die erfordern Entwicklungsarbeit und die erfordern deswegen, dass Forscher und Ingenieure da sind, die an diesen Prozessen arbeiten. Es erfordert viel Geld, das hineingesteckt werden muss. Man muss auch den Investitionszyklen folgen. Es macht keinen Sinn, eine Anlage, die erst 5 Jahre läuft, nur weil man sich jetzt umstellen will auf einen neuen Rohstoff oder etwas ökologisches Verfahren, abzureißen und für viele Millionen Euro eine neue Anlage hinzustellen. Es muss eben in einem vernünftigen Zeitrahmen ablaufen.
Die Manager der etablierten Firmen und die Verfechter der grünen Chemie stehen sich nicht feindlich gegenüber, auch wenn sie wahrscheinlich mehr voneinander profitieren könnten, als das bisher der Fall ist. Die erste Zusammenarbeit läuft längst, sagt Reinhard Schomecker von der TU.
Wir machen auch Projekte mit großen Chemieunternehmen, wo es zum Beispiel darum geht, Kohlendioxid als Rohstoffquelle zu benutzen. Das machen wir in mehreren Projekten zusammen mit der Firma Covestro, eine der größten Kunststoffhersteller in Deutschland. Und die sind Vorreiter darin, CO2 aus der Atmosphäre oder anderen Punktquellen als Synthesebaustein für ihre Produkte zu benutzen. Die vermeiden nicht nur Abfall, sondern die benutzen Abfall als einen frischen Rohstoff, um daraus neue Produkte zu machen. Also das verfolgt genau diese Prinzipien, Chemie auf Dauer nachhaltiger zu gestalten.
Und das reduziert gleichzeitig die extreme Abhängigkeit der Chemieindustrie von Erdöl. Mehr als 80% aller chemisch-pharmazeutischen Produkte bestehen aus dem schwarzen Gold. Und auch in den Produktionsverfahren wird viel Erdöl verbraucht. Entscheidend ist dabei der Kohlenstoff, denn Erdöl ist über Jahrmillionen eingelagertes Pflanzenmaterial und besteht daher, genau wie Pflanzen, vor allem aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist in seinen chemischen Eigenschaften einzigartig, weil er mit sehr vielen Elementen eine chemische Verbindung eingeht. Darum ist der Stoff für die Chemie- und Arzneimittelproduktion auch so interessant.
Das Erdöl wird erstmal gewonnen und dann wird es durch eine Rektifikation in mehrere Fraktionen aufgeteilt. Den allergrößten Teil des Erdöls verbrennen wir einfach, weil wir daraus Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl machen. Und einen kleinen Teil, nicht mal 10% davon, schicken wir dann in eine Chemieanlage, die bezeichnen wir als Steam Cracker. Also da wird in einer Hochtemperaturpyrolyse das Erdöl in kleine Bausteine zerlegt. Das sind Moleküle wie Ethen, Propen, Butadien, Benzol, Toluol. Und aus denen werden dann alle möglichen Chemieprodukte gemacht. Also fast alles, was die Chemie am Ende produziert, auch die Medikamente, sind aus Erdöl.
Wenn wir jetzt sagen, okay, diese Ressource wollen wir nicht mehr länger nutzen, weil sie A, zum Klimawandel beiträgt, zum anderen aber irgendwann auch nicht mehr in den Mengen verfügbar sein wird, wie wir Chemikalien benötigen für unser tägliches Leben.
Denn natürlich wird Erdöl auch zur Herstellung von Smartphones oder Windkraftanlagen, Polstern oder Verpackungen gebraucht.
Wir haben einen unglaublichen Chemikalienverbrauch. Und es ist jetzt schon absehbar, dass wir diese Ressourcenbasis langfristig umstellen müssen.
Der Vorrat an Erdöl hält nach dem derzeitigen Stand des Wissens weitere 30 bis 40 Jahre. Der Grund für diese knappe Zeit ist nicht der Bedarf der Chemieindustrie, sondern die Tatsache, dass 90% des Öls verbrannt wird. In Autos, Flugzeugen und Heizungen. Würde die Menschheit aus der Verbrennung aussteigen, könnte Erdöl sogar noch 400 Jahre reichen. Und wenn zusätzlich die Ideen der Pioniere und Pionierinnen der grünen Chemie stärker umgesetzt werden, wahrscheinlich sogar noch viel länger. Aus dieser Hoffnung ergeben sich neue Chancen für die Chemieindustrie. Diese steht seit 2007 ohnehin unter einem gewissen Druck, schadstoffärmere Stoffe zu verwenden. Denn damals trat in Europa die sogenannte REACH-Verordnung in Kraft. REACH steht, ins Deutsche übersetzt, für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Für Chemieunternehmen gilt seither die Regel, keine Daten, kein Markt. Soll heißen, wer Stoffe produziert, für die er keine Registrierungsnummer besitzt, darf nicht damit handeln. Und bei der Registrierung werden eben auch Daten über die Schädlichkeit eines Stoffs erhoben.
Das ist ja das Ziel von REACH, die Gesundheit zu schützen und schädliche Wirkungen von Mensch und Umwelt abzuhalten.
Erklärt Agnes Schulte vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie leitet die Fachgruppe Chemikaliensicherheit des Instituts.
Wenn ich keine Daten habe oder keine Daten verfügbar sind, dann besteht die Unsicherheit darin, dass ich die Risiken nicht abschätzen kann. Hier geht es ja erstmal um Stoffe und nicht um Produkte. Das ist immer noch ein zweiter Schritt. REACH ist wirklich das erste sehr umfassende Regelwerk, was Daten zu einer großen Anzahl von Stoffen liefert.
Es geht einfach darum, dass wir überhaupt einen Überblick haben, welche Chemikalien sind im Umlauf, die registrieren, bei der Registrierung festgestellt wird, welches Gefahrenpotenzial haben die entsprechenden Stoffe.
Sagt Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen. Mit REACH soll die Chemieproduktion in Europa langfristig grüner und umweltfreundlicher werden.
Und dann die Stoffe, die ein besonders großes Gefährdungspotenzial haben, dass die eben nach und nach aus dem Markt verschwinden. Und das ist das Ziel dieser Verordnung. Auf der einen Seite die gute Chemie ermöglichen, auf der anderen Seite die Gefahren reduzieren.
Damit verbindet sich die Hoffnung, dass REACH längerfristig als Türöffner für die grüne Chemie wirkt. Zum Beispiel für ihre Verfechterin Sonja Joost, die als junge Chemikerin jahrelang abgewiesen wurde, wenn sie ihre Ideen den etablierten Chemieherstellern erklären wollte. Inzwischen ist sie 39 Jahre alt. Wurde sie früher einfach nicht ernst genommen? Joost hat andere Gründe identifiziert.
Es gibt so einen geflügelten Ausdruck in der Branche, never change a running system.
Auf Deutsch, verändere nie ein System, das gut funktioniert.
Bloß nicht rangehen, man macht gute Margen, der Prozess läuft, warum soll ich dann was verändern?
Irgendwann bekam sie für ihre Firma dann vom Schweizer Chemie- und Pharmakonzern Lonza einen Auftrag. Und der stellte ihrem Team dann ein gutes Zeugnis aus.
Dann gingen langsam, peu à peu eben auch die Türen von anderen Entwicklungsabteilungen auf. Vorher sind wir nicht mal so weit gekommen, dass wir überhaupt präsentieren durften vor den Entwicklungsleuten. Ja, weil vorher immer schon abgeblockt wurde. Ich kann es auf eine Art auch verstehen. Die sind bis umhin voll. Es gibt keine extra Budgets für die Zusammenarbeit mit Startups. Ja, es gibt keine Prozesse, keine Strukturen. Da muss man sich wirklich auch fragen, ob die Führungskräfte teilweise den Schuss noch nicht gehört haben.
Immerhin, ein Budget für Startups scheint es inzwischen zu geben. Schließlich muss sich auch die Chemieindustrie grundlegend wandeln, wenn sie in Zeiten von Klimawandel und Ressourcenknappheit weiterhin Geschäfte machen will. Sonja Joost wendet sich im Labor ihrer Firma Dexlecam wieder der Handschuhbox zu. In dem sauerstofffreien Glaskasten will sie heute eine ionische Flüssigkeit testen. Ionische Flüssigkeiten sind geschmolzene Salze.
Dann greife ich jetzt mal mit meinen Fingern in diese Handschuhe rein. Man hört, dass ab und an immer mal die Pumpe anspringt, weil wenn ich von außen reingehe, erhöht sich der Druck innen.
Und dann saugt die Pumpe Stickstoff ab oder bläst ihn bei Bedarf nach. In der Box muss Joost dann mit ihren schwarzen Handschuharmen noch eine feine Waage kalibrieren, um die Komponenten der ionischen Flüssigkeit in einem winzigen Fläschchen zu wiegen.
Ich möchte jetzt mal rausfinden, inwiefern die hier mischbar ist mit Ethanol. Ethanol ist ja Alkohol, den wir auch trinken können. Oder ob sich da ein zweiphasiges System bildet, was ich dann hinterher wieder nutzen könnte, um Produkt und Katalysator zu trennen.
Wenn sich ein zweiphasiges System bildet, würde die eine Flüssigkeit auf der anderen schwimmen. So wie bei Öl, das man in ein Glas Wasser gekippt hat. Dann lassen sich einzelne Elemente gut voneinander trennen. Man kann sie leichter wiederverwenden. Und es entstehen weniger Abfälle. Die Chemieproduktion könnte noch grüner bzw. nachhaltiger werden. An den Forscherinnen und Forschern hierzulande liegt es nicht. Gefordert ist vor allem der Wagemut und die Fantasie der etablierten Unternehmen.